eigentlich gibt es eine klare Trennlinie und das ist die Zulassung. Also ein Arzneimittel, das zugelassen ist, braucht einen entsprechenden Studien-Background. Ja. Und das braucht ein Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel nicht. Und mit diesen Studien wird nicht nur die Wirkung nachgewiesen, sondern man schaut eben auch auf Nebenwirkungen, auf seltene Nebenwirkungen. Man schaut auf die unterschiedlichen Patientengruppen, die dann in den Genuss dieser Produkte quasi kommen.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
SD-Karte ist drinnen?
SD-Karte ist drin.
Genau. Wir machen immer am Anfang, es ist uns nämlich einmal passiert, dass der Oliver hergekriegt hat und ich habe gesagt, ist die SD-Karten drinnen? Und er hat gesagt, SD-Karten ist drinnen. Und dann haben wir den Podcast beendet und ich habe das Teil aufgemacht und die SD-Karte war nicht drinnen. Und im Sinne des Risikomanagement machen wir vor dem Podcast das jetzt immer auf.
Ah, genau. Ja.
Und wir schauen uns das an. Okay.
Wie die Piloten, ja.
WHO-Check. Genau. Das heißt also, wir sind...
Vier-Augen-Prinzip nennt sich das bei uns.
Ja, genau. Genau, im Vier-Augen-Prinzip. Also das ist eh, glaube ich, was die Apotheken trifft. Der Peter bereitet dann immer die Fragen vor und ich versuche immer einzumoderieren und versuche da auch immer ein bisschen den Peter anzusprechen. Und wenn ich ihn heute anspreche, ist spannend, weil ich einen familiären Bezug zu Apothekerinnen habe. Und zwar über meine Mutter. Meine Mutter ist ja so eine ganz engagierte Hörerin dieses Podcasts und wahrscheinlich auch unser größter Fan. Nicht? Also die gibt mir auch immer Rückmeldung, was denn notwendig wäre, was ich fragen hätte sollen, beziehungsweise wo... Sie meint, das wäre jetzt nicht zu fragen gewesen.
Wie halt Mütter so sind.
Ja, genau. Und wir haben in unserer Familie immer eine Diskussion. Und zwar geht es sehr häufig darum, nicht, dass meine Mutter im Internet irgendwelche Arzneimittelvorschläge kriegt, also beispielsweise zur Gewichtsabnahme oder dass aktiver oder weniger aktiv oder sonst was wird. Und dann entspinnen sich so am Tisch Diskussionen, nicht? Und ich sage dann sehr häufig, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, nicht, wenn das ein Medikament ist, das so und so viel Euros kostet und hundertprozentig zur Gewichtsabnahme beiträgt und man muss sonst nichts machen, da bin ich immer skeptisch, ob das wirkt. Und meine Mutter sagt dann immer, ja, sie war ja in der Apotheke und der Herr Magister, der Apotheker, der ist da nicht so skeptisch wie ich. Und entsprechend haben wir da immer die Diskussion, nicht, wer weiß besser, der Herr Magister oder ich. In der Regel kommt meine Mutter dann zu der Erkenntnis, der Herr Magister weiß besser. Das heißt also, wir haben heute so eine Diskussion, wo wir vielleicht vieles für meine Mutter aufklären können, wo es darum geht, was ist denn wirksam, was machen überhaupt Apotheken, beziehungsweise was machen Apotheken in Krankenanstalten. Und Peter, wir haben heute einen wirklich hundertprozentig professionellen Ansprechpartner zum Thema Apothekenwesen, zum Thema Arzneimittel, nämlich die Frau Magistra Wunder. Und ich gehe davon aus, dass du sozusagen eine bessere Vorstellung als ich vorbereitet hast.
Na, herzlichen Dank, Oliver, du hast das super eingeleitet. Wir haben heute wirklich einen großartigen Gast wiederum, und zwar die Frau Magister Claudia Wunder, MBE, AHPH. Die Frau Magister wird uns aufklären, was AHPH heißt, aber ich möchte auf deine Frage noch eingehen. Ich habe mit meiner Mama nicht die Diskussionen, weil ich glaube, meine Mama ist nicht mehr so fit wie deine Mama. Aber ich bin für ihre Medikamente zuständig und das bringt mir immer wieder in die Apotheke. Und an dieser Stelle herzlichen Gruß an die Römer Apotheke in Mautern, wo ich das letzte Mal beim E-Card-Stecken von meiner Mama darauf angesprochen worden bin auf unserem Podcast.
Aha, ja. Fein.
Und der Wunsch war, oder die Frage war, warum haben Sie noch keinen Podcast mit der Krankenhausapotheke gemacht? Und ich habe gesagt, das ist eine super Idee. Wir sind dran und dran sein hast. Wir haben ihn heute, also an dieser Stelle herzliche Grüße, danke für den Support der Römer Apotheke in Mautern, ihr seid großartig. Und Frau Magistra Wunder, Was heißt denn eigentlich AHPH ganz hinten bei Ihren Namen? Dieser Titel ist mir nicht geläufig.
Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Danke einmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und in die Krankenhauspharmazie einen Einblick geben darf. AHPH ist Approved Hospital Pharmacist, also der Krankenhausfachapotheker. Und das ist eine Ausbildung, eine dreijährige Ausbildung, die mit einer wissenschaftlichen Arbeit und einer Prüfung endet und die man eben während seiner Tätigkeit im Krankenhaus machen kann. Vergleichbar vielleicht mit dem Facharzt auf der medizinischen Seite. Und ich glaube, dass es vielen so geht, dass sie nicht nur diesen Krankenhausfachapotheker nicht kennen, sondern eigentlich vielleicht gar nicht wissen, dass es Krankenhausapotheker gibt. Wir sind eine sehr kleine Berufsgruppe im Vergleich zu den öffentlichen Apothekerinnen und Apothekern. Wenn man schaut, in Österreich gibt es ungefähr 1500 öffentliche Apotheken mit 6.500 angestellten Apothekerinnen und Apothekern. Auf der anderen Seite haben wir 42 Krankenhausapotheken mit ungefähr 500 Apothekerinnen und Apothekern. Und so gesehen sind wir, glaube ich, in den Gesundheitsberufen so die Einhörner. Also alle finden es toll, was so ein Einhorn macht oder was ein Einhorn ist. Alle finden es nett, aber die wenigsten haben jemals eines gesehen. Also Sie können jetzt bestätigen, die Krankenhausapothekerinnen gibt es wirklich. Ja. Auch wenn wir meistens im Hintergrund arbeiten und nicht unbedingt so präsent sind jetzt für die Öffentlichkeit.
Jetzt sind Sie seit 1. Jänner 2020 die Leiterin der Krankenhausapotheke in St. Pölten. Was hat Sie dazu bewogen? Ich glaube, die Krankenhausapotheke in St. Pölten gehört doch wahrscheinlich zu den größeren. Was hat Sie dazu bewogen, diese Leitungsfunktion einzunehmen und was hat sie in den letzten 5 Jahren getan?
Getan hat sich sehr viel. Aber natürlich die Herausforderung, in einem Haus wie diesem die Leitung einer Apotheke zu übernehmen, war absolut reizvoll. Also ich war ja schon seit 2011 hier im Haus. Also ich wusste quasi, was hier geboten wird und welche Möglichkeiten wir haben. Und wir sind sicher eine der modernsten Krankenhausapotheken. Wir haben eine Herstellung auf einem sehr hohen Niveau. Wir bieten alle Säulen der Krankenhauspharmazie, können wir hier auf einem großen Level abbilden. Und nicht zuletzt wusste ich, dass es hier ein tolles Team ist, das hier am Werken ist und wo es wirklich Spaß macht, dann gemeinsam mit diesem Team weiter in die Zukunft zu gehen. Und es hat uns dann gleich 2020 die Pandemie ereilt, die uns jetzt apothekenseitig wirklich vor sehr große Herausforderungen gestellt hat. Das muss man schon sagen. Wir haben ja viel gelernt in dieser Zeit. Und es begleiten uns die Nachwirkungen bis jetzt im Sinne von Lieferengpässen und Lieferausfällen, die irgendwie ja unser täglich Brot geworden sind seither.
Sie haben jetzt schon einen so einen Tätigkeitskreis angesprochen, nämlich die Bestellung oder Beschaffung von Arzneimitteln. Und das ist ja, glaube ich, eine sehr große Gruppe. Was macht denn so eine Krankenhausapotheke in einer Krankenanstalt wie St. Pölten noch, beziehungsweise wie kann man sich das jetzt mengenmäßig vorstellen? Wie viele Kolleginnen und Kollegen sind da in der Apotheke beschäftigt?
Also wir sind im Moment 17 Apothekerinnen und Apotheker und nochmal ungefähr gleich für nicht-akademisches Personal, also an der Herstellung vor allem pharmazeutisch-kaufmännische Assistentinnen, aber wir haben auch unsere Disponentinnen im Büro. Und wir haben natürlich viele assoziierte Menschen, die mit uns gemeinsam zusammenarbeiten. Wenn ich jetzt an die Reinigung denke, was im Reinraum eine sehr große Rolle spielt, oder an die Mitarbeiter im Logistikzentrum, die eben diese operative Logistik für uns durchführen, die also auch mit uns gemeinsam da arbeiten, damit wir unseren Patientenauftrag erfüllen können. Und natürlich die Herstellung, also und die Logistik, das sind große Aufgabengebiete bei uns. Im Grunde haben wir unsere Tätigkeitsbereiche, ich habe schon gesagt, auf 4 Säulen irgendwie stellen. Ja, das ist die Logistik, das ist die Herstellung, das ist die pharmazeutische Beratung und das ist der Einkauf. Und das sind so unsere Schwerpunkte, die wir abdecken jeden Tag.
Jetzt kann sich wahrscheinlich auch jeder recht gut vorstellen, nicht wie man Medikamente beschafft. Nicht? Also ich denke einmal, das wird so ähnlich sein wie ein Online-Versandhandel. Man bestellt irgendwas in irgendeiner Menge, denke ich. Sie können es gern korrigieren, wenn das nicht so ist oder wenn meine Vorstellung da zu laienhaft ist, aber was ist unter Herstellung zu verstehen? Stellen Sie tatsächlich Medikamente, und da kommt mir gleich sozusagen dieses Medikament, das man einnimmt, also die Tablette oder die Kapsel in Sinn, oder handelt es sich da nur um Salben oder haben Sie da überhaupt sozusagen das komplette Portfolio an Arzneimitteln, das Sie selbst herstellen?
Erinnern Sie mich nachher, dass ich Ihnen noch einmal sage, dass die Logistik von Arzneimitteln nicht so ist, wie Sie sich das vorstellen.
Also, man bestellt
es
nicht bei,
doch ein bisschen komplexer. Aber um jetzt auf die Herstellung einzugehen, ja, wir haben tatsächlich das ganze Portfolio. Also wir machen das, was man auch aus der öffentlichen Apotheke natürlich kennt, also diese klassischen magistralen Zubereitungen wie Salben auf Einzelanforderungen, Lösungen, Säfte. Wir machen aber auch Hautpflegeöle und Ähnliches. Aber wir haben, natürlich machen wir Kapseln, Tabletten können wir nicht pressen, aber Kapseln machen wir sehr viele, sogar gerade für die Neonatologie oder halt eben für Dosierungen, die es so im Handel nicht gibt, für spezielle Patientenanforderungen, werden eben Kapseln hergestellt. Aber wir machen tatsächlich auch sehr viel aseptische und sterile Zubereitungen, die also parenteral verabreicht werden, Schmerzkassetten oder auch ins Auge injiziert werden, wie die IWOMs. Wir machen Fertigspritzen für die Anästhesie und natürlich die ganzen onkologischen Zubereitungen für unsere Patienten, wo eben die Dosierungen maßgeschneidert sind und wir das gebrauchsfertig auf die Station liefern, um einfach keinen Manipulationsschritt mehr auf der Station zu haben. Also es wird wirklich kein Lösungsschritt und kein Dosierungsschritt mehr nötig sein auf der Station, sondern die Apotheke liefert es applikationsfertig, so wie es am Patienten angewendet werden kann. Und das hat viele Vorteile, würde ich sagen. Das eine ist natürlich, dass es eine gewisse Arbeitserleichterung für den Menschen ist, aber es hat auch einen wirtschaftlichen Aspekt, dass wir, wenn wir eben Produkte maßgeschneidert herstellen können, wir möglichst wenig Verwurf produzieren. Und das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch nachhaltig, würde ich sagen, wenn wir einfach Arzneimittel, die mit großen Ressourcenaufwand hergestellt werden, so verwenden, dass es eben nicht weggeworfen werden muss, nicht die Umwelt belastet, nicht das Steuergeld belastet, sondern dass wir versuchen, dass eben die Sicherheit mit der Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltigkeit da Hand in Hand gehen können.
Und Sie haben zuerst erwähnt, ein Reinraum, nicht? Jetzt ist es so, in Krankenanstalten, muss ich sagen, ist ja jeder Raum rein, nicht? Und Reinheit verbindet man ja ein bisschen so mit Sauberkeit. Ich glaube, dass Reinheit nochmal ein anderer Aspekt ist, und Sie stellen in diesen Reinräumen, haben Sie erwähnt, parenterale Lösungen her, also Lösungen, die sozusagen unter Umgehung des Verdauungstraktes eingesetzt werden. Was ist denn unter so einem, was versteht man unter einem Reinraum, oder gibt es da irgendeine Entsprechung, wo man sagen kann, so kann man sich einen Reinraum gut vorstellen?
Also Reinraum ist wirklich, hat sehr strenge Auflagen. Da wird wirklich alles überwacht. Es wird die Luftfeuchtigkeit, der Luftdruck überwacht. Es muss natürlich der entsprechende Druckfallen geben. Es wird die Partikelanzahl überwacht, damit man garantiert nichts hineinbringt in die Lösungen. Es müssen die Menschen, die hineingehen, ein sehr stringentes Bekleidungskonzept einhalten. Das Ganze bedarf natürlich einer unglaublichen Aufwand an Schulungen, und das Reinigungspersonal, man darf sich jetzt nicht vorstellen, so wie Putzen zu Hause, sondern wenn wir von Reinraum reinigen reden, dann geht es um eine Desinfektion, und Desinfektion im Sinne, dass auch Wände und Decken einschließt, also das ist wirklich alles aus Edelstahl und wischbar. Und wenn ich jetzt hineingehe in den Reinraum, dann muss ich mich schon einmal in, das gibt dann verschiedene Stufen, also je nachdem, wie kritisch die Produkte sind, die in der jeweiligen Reinraumklasse hergestellt werden, wird noch einmal ein Umkleidekonzept im Vorfeld stattfinden. Und wenn wir jetzt in die ganz kritischen Bereiche gehen, sind die Mitarbeiter wirklich mit einem Overall, mit Kapuze, mit Brille, mit zwei Paar Handschuhen, Stiefel drinnen. Und das ist eine hohe Belastung auch für die Mitarbeiter. Man muss sehr genau arbeiten, die Arbeitsbedingungen sind natürlich anstrengend in diesem Setting, und wir haben da sehr viele pharmazeutisch-kaufmännische Assistentinnen und Assistenten neben den Apothekern, die da operativ arbeiten, und die sind sehr, sehr hochqualifiziert und leisten da wirklich jeden Tag tolle Arbeit in diesem Setting.
Ich finde es super, dass Sie da sind. Ich finde es deshalb super, dass Sie da sind, weil mich erinnert es jetzt gerade wirklich an unseren Podcast mit der Krankenhausküche. Ja? Also diese, wie viele Menschen für unsere Patientinnenversorgung zuständig sind in einer großartigen Qualität, von denen die Patientinnen gar nichts mitkriegen. Ja? Also das heißt, sie arbeiten, ich würde es nicht sagen im Untergrund, aber sie arbeiten im Hintergrund unglaublich spezialisiert und professionell, damit unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgt sind. Sie alleine, wie Sie jetzt über diese onkologischen Therapien, die man ja landläufig kennt, als Chemotherapien gesprochen haben, wo Sie die Nachhaltigkeit und die Patientensicherheit und die Medikationssicherheit ansprechen. Das heißt, Sie berühren da ganz viele Punkte, die extrem wichtig sind in der Versorgung. Und ich würde da jetzt gern anschließen. Ich weiß, du hast die Hygienefachkraft ist rausgekommen beim Reinraum und es ist ja super, weil unter Reinraum, was ist das eigentlich? Und was mir so gefällt, ist, dass sie von der Reinigungsfachkraft bis zur Pharmazeutin ist jeder wichtig, damit am Ende ein gutes Produkt rauskommt. Also das haben Sie angesprochen und das ist auch ganz großartig. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn Sie über Medikationsfehler reden, ja, also oder Sicherheit reden, dann ist mir bewusst, dass die Pharmazeutin ja ein großes Wissen hat, was auch Nebenwirkungen betrifft, nehme ich an, was auch Wechselwirkungen betrifft, also wie reagieren verschiedenste Medikamente untereinander, und da haben wir dieses große Thema der Antibiotikaresistenzen. Agieren sie wirklich nur im Hintergrund oder findet man die Pharmazeutin, den Pharmazeuten auch auf den Abteilungen, und können sie auch dort ihr Fachwissen einbringen im Sinne einer guten Patientinnenversorgung?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein Feld der klinischen Pharmazie, das noch sehr ausbaufähig ist, muss man sagen. In Österreich haben wir da sicher noch sehr viel nachzuholen gegenüber anderen Ländern. Aber wir machen einerseits pharmazeutische Beratung im Sinne einer Arzneimitteltherapiesicherheit, indem wir versuchen, mit wenig Ressourcen möglichst viel zu erreichen, indem wir zum Beispiel Arbeitsbehelfe erstellen, indem wir eben zum Beispiel, welches Antibiotikum löse ich worin? Es ist nicht egal, welche Lösung ich verwende. Und wir erwarten jetzt nicht, dass jeder jederzeit nachschaut. Manchmal hat man ausgerissene Antibiotika beispielsweise und dann kann man sehr leicht in so einem Arbeitsbehelf von uns nachschauen. Und das sind kleine Sachen, die aber relevant sind, wenn ich denke, wenn Sie Arzneimittelsicherheit ansprechen, Ceftriaxon, wissen wir, darf man nicht in Ringer lösen, weil es Ausfällungen machen kann. Und da hat es also in der Vergangenheit früher, als man das noch nicht so beachtet hat, tatsächlich Probleme gegeben, wo eben das sich in der Lunge abgelagert hat von Kindern, und solche Sachen muss man vermeiden. Aber wir können natürlich auch mit der klinischen Pharmazie direkt am Patienten tätig werden. Also die Apothekerinnen und Apotheker screenen die Kurven, die Medikation, besprechen es mit dem Arzt und versuchen eben gemeinsam die Therapie so zu optimieren, dass man wirklich das Bestmögliche hat, dass man schaut, sind irgendwelche Interaktionen drinnen, auf die wir schauen müssen, oder gibt es vielleicht schon unerwünschte Arzneimittelwirkungen, die sich da zeigen, und das fängt an bei Einnahmezeitpunkten und hört irgendwo auf bei gegenseitiger Beeinflussung über ein Enzymsystem, wo sich die Spiegel verändern durch die Zugabe eines neuen Arzneimittels. Ja, das ist ein sehr großes Betätigungsfeld und ein sehr interessantes, von dem ich wirklich hoffe, dass es noch flächendeckend wird und dass es einfach selbstverständlich wird, dass jeder Patient in diesen Genuss dieser Dienstleistung kommt.
Also ich weiß, Sie sind telefonisch auch immer erreichbar bei Fragestellungen. Ich habe das auch schon oft genutzt, ja, wenn ich Unklarheiten bei der Zubereitung von einem Medikament gehabt habe. Und das Schöne ist, man hat immer eine wirklich fachlich kompetente Auskunft und man hat nie das Gefühl, warum werde ich eigentlich angerufen, sondern man freut sich eher, dass man kontaktiert wird bei solchen Fragestellungen. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Das ist ja die Herausforderung, die es so spannend macht, diese multidisziplinäre Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist das, was die Krankenhauspharmazie ausmacht, dass wir eben an diesen Schnittstellen überall drinnen sind. Sie haben auch das Antibiotik oder Antimicrobial Stewardship angesprochen, das ja jetzt immer wichtiger wird, und das kann man nur im Team machen. Das ist auch wieder so ein Aspekt, das ist ganz wichtig, dass wir diese Waffe der Antibiotika, die wir haben, nicht verlieren, indem wir uns Resistenzen züchten durch eine falsche Anwendung, durch eine falsche Dosierung, durch eine zu lange Anwendung. Und da müssen alle mitspielen. Da brauchen wir die Ärzte, da brauchen wir die Hygieniker, da brauchen wir die Apotheker und wir brauchen das Pflegepersonal, damit wir da uns, ich glaube, eine der größten Innovationen, die wir haben, auch für die Zukunft erhalten. Weil, sorry an die Chirurgen, coole Sachen, die ihr macht, aber ohne Antibiotika schaut es schlecht aus.
Okay. Ich glaube, so ein wesentliches Thema, das glaube ich auch immer Patientinnen und Patienten betrifft, sind Generika oder sozusagen wirkstoffgleiche Präparate. Mhm. Wir haben das, ich merke das nicht, dass ganz oft eine Unsicherheit besteht, dass sozusagen ein Markenprodukt und in Wirklichkeit ist ein Handelsname ja nichts anderes als quasi eine Marke, durch ein anderes Produkt, das womöglich wirkstoffgleich ist, ersetzt wird. In Krankenanstalten wird sehr häufig so gemacht, dass im Arztbrief quasi ein Präparat erwähnt wird, das aber auch freigestellt wird, was dann sozusagen an Wirkstoff weiter verordnet wird. Wo tritt da die Krankenhausapotheke auf die Bühne, beziehungsweise wo ist es vielleicht auch in den Apotheken draußen ein Thema, dass man wirkstoffgleiche Substanzen ausgibt, darf das der Apotheker, macht es der Apotheker und warum gibt es überhaupt so viele Substanzen mit dem gleichen Wirkstoff?
Also warum es so viele Substanzen mit dem gleichen Wirkstoff gibt, das ist, glaube ich, einfach ein wirtschaftlicher Aspekt. Das ist auch gut, wenn es die Landschaft vielfältig bleibt. Das sehen wir bei den Lieferengpässe, wenn es nur noch einen Anbieter gibt. Das macht viele Probleme. Prinzipiell machen wir im Krankenhaus den generischen Austausch ja laufend. Wir haben eine Arzneimittelliste und der Patient, der hereinkommt, wird auf unsere Arzneimittelliste, die ja per Gesetz vorgegeben ist, dass jede Krankenanstalt die zu haben hat, umgestellt. Das heißt, das ist nichts, vor dem man sie fürchten muss. Aber man muss natürlich auch wissen, was man tut. Es gibt sicher Limitationen, wenn ich sage, es sind jetzt Wirkstoffe mit sehr enger therapeutischer Breite, wo wir natürlich nicht umstellen, das ist ganz klar. Aber das ist, kann man sehr leicht managen. Als Apotheker ist das ziemlich klar, wo der Austausch möglich ist. Und bei den wenigen, wo es nicht geht, muss man eben darauf achten, dass man eben den Patienten so weiter behandelt. Oder wenn man jetzt, ich denke jetzt an zum Beispiel einen Transplantpatienten, wenn wir jetzt beispielsweise ein Präparat nicht hätten, dann muss man halt den Blutspiegel kontrollieren. Dann muss man halt andere Maßnahmen nehmen, um das abzusichern. Aber prinzipiell ist ein Generika sicher. Ich verstehe natürlich, dass es für die Patientinnen und Patienten oft schwierig ist, wenn sie optisch anders ausschauen, wenn ich jedes Mal eine andere Packung kriege, die vielleicht auch noch anders heißt und für mich dann schwer zuordnenbar ist. Das verstehe ich, dass das für einen Patienten schwierig ist, aber aus pharmazeutischer Sicht ist es kein Thema, vor dem man Angst haben muss, dass man da einen qualitativen Nachteil kriegt, gar nicht.
Also Sie schauen sozusagen auf den Wirkstoff und nicht auf den Handelsnamen. Also genau. Der Apotheker arbeitet in der Regel halt mit Wirkstoffen und nicht mit dem tatsächlichen Handelsnamen, nicht den ja eine Firma, glaube ich, relativ frei vergibt. Oder gibt es für die Namensgebung auch irgendwelche Vorschriften? Weil da muss man sagen, manchmal hat man ja als Kunde den Eindruck, die pharmazeutischen Unternehmen machen da irgendwas, wo man sich besonders schwer tut beim Aussprechen, wie in einem französischen Restaurant ist das oft nicht, dass man das Gefühl hat, ich kann nur Pommes frites bestellen, weil ich alles andere nicht aussprechen kann.
Ja, da ist es nicht anders. Also die Namen sind schon teilweise sehr kompliziert. Wir schauen auf den Wirkstoff, ja, aber wir schauen natürlich auf die Darreichungsform, weil das ist eigentlich mitentscheidend. Es ist der Wirkstoff das eine, aber wir müssen schauen, hat das eine schnelle Freisetzung oder ist es vielleicht eine retardierte Freisetzung? Und das macht natürlich einen großen Unterschied, beispielsweise in der Schmerztherapie, dass ich die Basisversorgung mit einem langsam freisetzenden Arzneimittel mache und für die Spitzen dann eben ein schnell wirksames und schnell verfügbares Arzneimittel dazugebe. Also nur der Wirkstoff ist es nicht, sondern muss ein bisschen schauen, wie ist die Darreichungsform und ist das adäquat zu dem, was der Patient jetzt hatte.
Und auch da ist der Apotheker, die Apothekerin involviert, wie man was darreicht, weil ich glaube, es gibt ja schon manche so Sonderdinge, wie beispielsweise ein Patient kann jetzt tatsächlich nicht mehr essen. Man will aber auch nicht alles jetzt parenteral, also über das Gefäßsystem verabreichen, sondern muss das über eine Sonde verabreichen. Mhm. Auch da ist die Apothekerin, der Apotheker involviert, wenn jetzt ein Medikament dann vor Ort irgendwie noch weiter verarbeitet werden muss. Beispielsweise das Medikament zum Mörsern. Mhm. Oder was weiß ich nicht, in Flüssigkeit aufzulösen. Das macht wahrscheinlich auch nicht jedenfalls Sinn. Also ich kann wahrscheinlich nicht jedes Medikament dann zu Hause im Mörser zerteilen oder zerstoßen oder in Flüssigkeit auflösen. Also auch das macht wahrscheinlich Sinn, oder?
Absolut. Also man kann tatsächlich Arzneimittel inaktivieren, indem man sie einfach mörsert. Und das sind vor allem die sehr kleine Retardpartikel, also überzogene Partikel drinnen haben. Die sieht man nicht, die Tablette, oder die schaut also ganz einfach einheitlich aus. Aber drinnen sind sehr kleine, einzeln verkapselte Teile, die eine langsame Freisetzung machen oder die eben eine Magenpassage umgehen, damit es eben da noch nicht deaktiviert wird. Und würde ich das jetzt mörsern, würde ich mein Arzneimittel zerstören. Aber auch da gibt es Tricks. Da kann man zum Beispiel Sachen zerfallen lassen in Wasser und kann es dann nehmen. Oder man kann eben auf eine andere Spezialität ausweichen, wo man die gleiche Wirkung hat. Aber das muss man sich natürlich anschauen, aber es ist nicht gut, alles zu zermörsern. Und es ist auch nicht alles gut mit jeder Flüssigkeit. Also man sollte ein bisschen aufpassen, zum Beispiel mit so Sachen wie Milch. Also Arzneimittel sollte man am besten mit Wasser einnehmen oder mit einem Tee, aber ein bisschen aufpassen mit Sachen, die eben so Calcium drinnen haben. Das kann wieder Arzneimittel binden, kann die Verfügbarkeit stören. Also Wasser wäre das Beste für die Einnahme.
Also es lohnt ja in dem Fall ein Gespräch mit der Apothekerin.
Ich wollte gerade sagen, also an alle Zuhörerinnen, die zu Hause die Medikamente mörsern, also zermahlen, bitte befragen Sie Ihren Arzt und Ihre Apothekerin, ob das wirklich sinnvoll ist, ob das geht bei jeder Tablette. Ich glaube, das ist eine gute Take-Home-Message
in dem Fall. Ja, weil ich glaube in dem Fall, es gibt ja auch verschiedene Medikamente. Nicht, wenn ich jetzt sage, ich habe leicht Kopfweh und ich habe aber nur eine ganze Kopfweh-Tablette, kommt man ja auch womöglich auf die Idee, dass man mit dem Küchenmesser nur die Hälfte der Tablette nimmt. Das ist dann wahrscheinlich auch jetzt nicht unmittelbar ein guter Plan.
Also jetzt ganz persönlich würde ich sagen, wenn Sie leicht Kopfweh haben und Sie mit dem Messer da hineinschneiden, ist das was anderes, als wenn wir im Krankenhaus schwerkranke Patienten versorgen, wo es auf die Dosierung ankommt. Ja. Also üblicherweise kann man sich schon ein bisschen danach richten, wenn ein Arzneimittel keine Bruchrille hat, dann hat das einen Grund. Mhm. Und dann sollte man es auch nicht machen, okay, weil man dann die Dosierungsgenauigkeit einfach nicht mehr gewährleisten kann und vielleicht eben was zerstört, was nicht zerstört werden soll.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Jetzt schauen Medikamente in der Regel sehr banal aus. Es gibt aber in der Bevölkerung so einen gewissen Vorbehalt, nicht weil es so die Differenzierung gibt zwischen chemisch und natürlich. Jetzt sind Sie Naturwissenschaftlerin und ich gehe davon aus, nicht, dass Sie wahrscheinlich da ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge oder auf diese Differenzierung chemisch und natürlich haben. Gibt es da irgendwas, was sozusagen vielleicht aus Apothekensicht gesagt werden muss, warum glauben Sie, dass die Bevölkerung so eine besondere Abneigung gegen, ich mache jetzt so Anführungszeichen in die Luft, Chemie hat?
Also ich glaube, man darf sich nicht täuschen lassen, was natürlich bedeutet. Also wir wissen alle Schwammerlsaison, ja. Wir kriegen regelmäßig die Knollenblätterpilzvergiftungen, wir haben die Verwechslungen mit den Maiglöckchen
und Bärlauch.
Also die Natur kann schon auch ganz schön gefährlich sein und die Chemie, also die Arzneimittel, die wir jetzt haben, haben ja sehr oft ihre Entsprechung, ihre ursprüngliche, wenn jetzt Salicylsäure aus der Weidenrinde bis hin zum Aspirin und das hat man einfach weiterentwickelt und sicher gemacht und man versucht es zu isolieren auf diese Wirkkomponente, die wir halt wollen und ich glaube, das muss man im Ganzen sehen und ich würde mich sehr hüten davor, dass zu glauben, dass Dinge, die mir als natürlich und harmlos und nebenwirkungsfrei verkauft werden, das tatsächlich auch sind. Es gibt genug Fallbeispiele, wo gerade Internet Abnehmprodukte verkauft werden, die dann die Leber nachhaltig schädigen, womöglich irreversibel schädigen, ja. Und die sind alle auf Pflanzenbasis. Also da muss man schon genau dahinter schauen und aufpassen, was ist. Und ich habe so den Eindruck, wenn einem jemand sagt, dass etwas keine Nebenwirkung hat, dann hat es wahrscheinlich auch keine Wirkung. Wobei ich glaube, das gibt es gar nicht. Also, weil auch wenn sie übermäßig viel Wasser trinken, können sie sich schaden. Und ja, ich würde es damit Paracelsus halten, der ja irgendwie im 16. Jahrhundert schon gesagt hat, auf die Dosis kommt es an, ob etwas ein Gift ist oder nicht. Und ich glaube, das ist die wirkliche Entscheidung und nicht so sehr, ob es jetzt chemisch weiterentwickelt wurde oder auf Pflanzenbasis ist.
Weil auch so ein Thema, nicht, das glaube ich auch in sozialen Medien auch immer wieder vorkommt, sind die Anwendungen von Tees. Ist auch da die Apotheke irgendwie involviert, jetzt in die Zubereitungen, die Teezubereitungen und in die Zubereitung von Tees für verschiedene Problemfelder, oder ist das auch was sozusagen in einer Apotheke eigentlich nichts verloren hat?
Doch, es gibt durchaus Medizinaltees, die absolut ihren Stellenwert haben. Also wir haben sogar einige bei uns im Krankenhaus, weil auch die Patienten sollen durchaus einmal einen sinnvollen Arzneitee zum Trinken bekommen. Aber das spielt natürlich bei uns eine geringe Rolle. Aber die haben schon ihren Stellenwert. Also, und die gibt es auch mit Arzneibuchqualität, also die wirklich nachweislich den Inhaltsstoff enthalten. Wenn Sie denken, wenn Sie jetzt eine Pflanze anbauen bei Ihnen im Garten und je nach Sonneneinstrahlung, Wetter und Bodenbeschaffenheit wird der Gehalt unterschiedlich sein. Und Sie werden, eine Ernte wird so ausschauen, die nächste Ernte vielleicht viel stärker, die andere viel schwächer. Deswegen brauchen wir diese Arzneibuchqualität, damit wir eben einen Standard haben und wissen, was drinnen ist. Ja.
Und Sie haben jetzt gerade einen Begriff benutzt, den wir immer wieder in unseren Podcasts auch verwenden, nämlich dieses nachweislich. Wo beginnt denn sozusagen das Arzneimittel und wo hört jetzt sozusagen die Nahrungsergänzung beispielsweise auf? Nicht? Weil man hat ja auch da nicht, also ich glaube, mittlerweile ist ja das verboten, aber in unserer Jugend, Peter, war ja beispielsweise, hat es ja so Joghurthersteller gegeben, nicht? Die haben damit geworben, dass das Immunsystem besser machen, wenn man diese kleinen Plastikflascherl trinkt. Mittlerweile ist ja das, glaube ich, in diesen Health Claims verboten. Also man darf ja jetzt nicht mehr mit einer unmittelbaren Arzneimittelwirkung werben, nicht? Aber wo sehen Sie da diese Trennlinie, oder ist das vielleicht so ein bisschen ein diffuses oder verschwommenes Feld?
Eigentlich gibt es eine klare Trennlinie, und das ist die Zulassung. Also ein Arzneimittel, das zugelassen ist, braucht einen entsprechenden Studien-Background. Ja. Und das braucht ein Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel nicht. Und mit diesen Studien wird nicht nur die Wirkung nachgewiesen, sondern man schaut eben auch auf Nebenwirkungen, auf seltene Nebenwirkungen. Man schaut auf die unterschiedlichen Patientengruppen, die dann in den Genuss dieser Produkte quasi kommen. Und das ist ein unglaublicher Aufwand, dieser Studienaufwand, der da getrieben wird. Und wir reden dann eben von Evidenz. Ja. Gibt es für ein Produkt eine Evidenz? Also gibt es einen Nachweis? Gibt es Studien, die belegen, ja, das ist wirksam, das ist verträglich? Und da spielt dann in weiterer Folge nach der Zulassung natürlich auch die Pharmakovigilanz eine Rolle, wo wir dann Arzneimittel, die beispielsweise neu auf den Markt kommen, wir alle, die wir im Gesundheitswesen tätig sind, beobachten und schauen, gibt es irgendwelche Wirkungen, Nebenwirkungen, unerwünschte Wirkungen, die wir aus den Studien noch nicht kennen. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir da alle die Awareness haben und auch auf die Patienten eingehen und die auch ermuntern, dass sie uns eben das auch mitteilen.
Aber es gibt jetzt bei einem Präparat, das sozusagen in einer Apotheke verfügbar ist, jetzt, wenn es zugelassen ist und wenn es sozusagen in Österreich und Europa als Arzneimittel gilt, braucht man sie als Kunde oder als jemand, der das Arzneimittel einnimmt, jetzt sozusagen wenige Gedanken machen. Das ist jetzt natürlich jede Arznei mit einem gewissen Risiko behaftet, aber grundsätzlich, wenn die Zulassung existiert, bin ich da schon mal auf der sicheren Seite, oder?
Genau, also wir haben ein sehr hoch entwickeltes Gesundheitssystem und auch Zulassungssystem, und ich denke, da kann man sich wirklich sicher fühlen, was das betrifft. Es werden wenige Arzneimittel immer wieder zurückgerufen vom Markt. Das gibt es natürlich auch, aber im Prinzip kann man sich dann schon darauf verlassen, dass das gut getestet wurde. Und da hat es ja eine große Entwicklung gegeben, was diese Studien und diese Tests betrifft. Wenn man jetzt denkt, ich glaube, das war in den 50er, 60er Jahren mit dem Contergan. Also man so versucht natürlich jetzt im Vorfeld alles so zu testen, dass man eben nicht wieder solche Folgeerscheinungen erlebt nach der Zulassung. Ja.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einerseits sichere Medikamente haben, die wir in den Apotheken erwerben können. Aber Frau Magister Wunder, Sie haben es angesprochen, mit dem Paracelsus. Also ich glaube, es macht Sinn, sich trotzdem die Beipackzettel der Medikamente durchzulesen. Es macht Sinn, die Dosierung, die Sie vom Arzt verordnet haben, einzuhalten, weil ich denke mir, die Medikamente sind ja auf eine maximale Dosierung hin geprüft, ja, und wir wissen zum Beispiel, dass Schmerzmittel überdosiert irreversible Schäden an der Leber machen können, dass sie die Niere beleidigen können. Also ja, wir haben gute Medikamente, aber die Medikamente sind nur so gut, wie wir uns an die vorgeschriebene Dosierung halten. Ich denke mir, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, die vorgeschriebene Dosierung, das ist natürlich jetzt eine Standarddosierung. Und gerade bei uns im Krankenhaus, wir haben ganz individuelle Patienten mit ganz individuellen Erkrankungen. Und da ist es auch wichtig, dass wir auf die Dosierung des einzelnen Patienten eingehen, ja, und schauen, wie ist seine Organfunktion, wie ist sein Alter, was hat er für Begleiterkrankungen, was hat er für Begleitmedikationen, die vielleicht im Zusammenspiel es nötig machen, an der Dosierungsschraube auch zu drehen. Ja. Also ich glaube, das ist die Zukunft, dass man da noch viel mehr in diese individuelle Betrachtung geht, beziehungsweise wird uns die Zukunft auch viel mehr individuelle Medikamente bringen. Ja. Also diese Standarddosierungen sind sicher nicht für jeden Patienten dann das Richtige.
Spielt KI, Oliver, das mal stöße ich.
Abgekupfert
auf einem Tier. Weil Sie sagen, die Zukunft, wenn wir gerade über die Zukunft reden und über diese individuelle, wir reden ja von individueller Medizin, individueller Pflege, Sie reden jetzt die Medikation für den Patienten, die er braucht, individuell, nicht immer an das Geschlecht, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, wie wir wissen, bei einigen Medikamenten spielt KI eine Rolle. Und wird KI eine Rolle, spielt jetzt schon eine Rolle und wie sehen Sie die Zukunft?
Das wird uns sehr unterstützen. Wir werden profitieren davon, indem wir einfach unsere Dienstleistung noch viel effizienter an den Patienten und an die Patientin bringen können. Vieles müssen wir halt jetzt händisch machen, was uns in Zukunft wahrscheinlich im Rahmen der Digitalisierung erleichtert wird. Und die KI kann vieles, aber sie kann, glaube ich, uns nur unterstützen und kann nicht diesen letzten Schritt abdecken, nämlich den Blick auf den Patienten. Also in Summe sind wir alle sehr viel mehr als unsere Laborwerte und als unsere Röntgenbilder. Und wenn ich jetzt aus Arzneimittelsicht wissen möchte, ob es eine unerwünschte Arzneimittelwirkung gibt, dann muss ich mir den Patienten anschauen. Ich muss sehen, wie ist der hereingekommen? Wie hat er jetzt auf seine Medikation reagiert? Ist er vielleicht jetzt verwirrt? Hat er Gangunsicherheit entwickelt, die er vielleicht vorher nicht hatte? Wird er plötzlich inkontinent oder ähnliche Sachen? Ja, das kann die KI nicht abdecken. Also da, glaube ich, brauchen wir uns nicht fürchten. Wir können sie als Helfer gut gebrauchen, aber wir werden immer diejenigen sein, die am Patienten notwendig sind, um dieses Individuelle zu beurteilen.
Und um bei technischen Innovationen zu bleiben, ihr habt beide jetzt dieses konfektionierte Medikament angesprochen. Sind wir von dem nur entfernt? Ist das nur Zukunftsmusik oder gibt es schon dieses wirklich auf den individuellen Patienten konfektionierte Medikament?
Also das beste Beispiel sind da die KT-Cells, also diese Zellen, die dem Patienten entnommen werden, in einer onkologischen Indikation zum Einsatz kommen, entnommen werden, gentechnisch verändert werden und dem Patienten wieder verabreicht werden. Das heißt, das ist aus pharmazeutischer Sicht eine wirklich coole Sache mit einer Chargengröße gleich 1. Also der einzelne Patient sein Medikament. Und in die Richtung, was jetzt Zelltherapie, Gentherapie geht, glaube ich, wird sich viel tun. Und vielleicht auch in die Richtung, dass man eben solche spezifischen Medikamente dann doch einer breiteren Bevölkerung zur Verfügung stellen kann, indem man sie vielleicht billiger machen kann, indem man eben nicht mehr die eigenen Zellen braucht, sondern vielleicht gibt es dann wirklich die Möglichkeit, das quasi auch auf Vorrat vorzubereiten. Natürlich eine Vorstellung wäre, dass auch solche Zubereitungen in der Krankenhausapotheke in Zukunft machen zu können. Es ist nun gar nicht so utopisch, dass das kommt. Es wird hohe Anforderungen brauchen. Ich denke, bei uns, wir haben die GMP-Bewilligung, also wir sind zertifiziert nach Good Manufacturing Practice, so wie die pharmazeutische Industrie. Mhm. Und in solchen Umfeld, in so einem solchen Setting kann man schon über vieles nachdenken. Ja. Und da kommt aber wieder die Logistik ins Spiel, die wir ganz am Anfang ja irgendwie so abgetan haben, Arzneimittellogistik. Mhm. Also gerade die CAR-T-Cell-Logistik ist sehr speziell, wenn man denkt, es muss über flüssigen Stickstoff gelagert werden. Klar, die patienteneigene Zellenverwechslung darf auf gar keinen Fall vorkommen. Und die verschiedenen Präparate, wenn sie jetzt in so einem flüssigen Stickstofftank drinnen liegen, mit unterschiedlichen Anforderungen, das ist schon eine spezielle Logistik, die auch die Apotheker nicht jeden Tag machen.
Also keine Amazon-Bestellungen. Ich möchte in Bezug auf diese CAR-T-Cell-Therapie nur mal kurz auf die eigentlich erste Podcast-Folge referenzieren, wo der Primarius Wiesholzer dieses Thema CAR-T-Cell-Therapie, glaube ich, recht gut erklärt, worum's da geht. Ich würde mich schon dem Schluss des Podcasts nähern wollen und würde nur auf ein Thema eingehen, das mich persönlich und wahrscheinlich ganz viele Haushalte befasst, nämlich dieses Apothekenladel. Peter, hast du ein Apothekenladel?
Daheim?
Ja. Oder nur Süßigkeitenladen?
Nein, ich hab kein Ladel, also irgendwie, sondern ich habe einen Schrank.
Okay, ja,
das aber spricht für dich. Nein, in diesem Schrank gibt's tatsächlich eine Kiste. Meine Frau sagt dann immer, bitte schau's durch, ja, weil ich da sehr säumig bin, was die Ablaufdaten betrifft. Und ja, ich schaue das dann halt mehr oder weniger regelmäßig durch und ich wirf es dann weg, wenn es abgelaufen sind. Macht das Sinn eigentlich oder sollte ich es weiterverwenden aus Spargründen?
Also wenn ich jetzt als offizielle Apothekerin ja, spreche, die einen Patienten versorgen muss, ich würde niemals einem Patienten ein abgelaufenes Arzneimittel zumuten. Ja, das ist unmöglich, das geht überhaupt nicht.
Ja.
Natürlich ist jetzt klar, rein vom Hausverstand, das Arzneimittel wird nicht am Stichtag zerfallen und sich abbauen. Ja. Also ein bisschen was geht schon. Also wenn ich jetzt auf Reisen bin und mein Arzneimittel ist jetzt einen Monat abgelaufen, würde ich mir jetzt auch nicht denken. Aber das ist ein kompletter Unterschied, ob ich jetzt in der Eigenverantwortung als gesunder Mensch agiere oder ob ich jetzt mit kranken Menschen in einem Krankenhaus, also das muss man wirklich...
Bei uns im Krankenhaus gibt sowas natürlich nicht, aber bei mir daheim in Kastel kommt sowas leider vor.
Und der große Unterschied ist, glaube ich, auch, Sie reden jetzt von irgendeinem oralen Medikament, also wir wissen alles, wir halten relativ viel aus, wenn wir was stucken, parenteral. Schaut es natürlich völlig
also
anders
aus. Über die Vene verabreicht, schaut es anders aus. Ja.
Und der Peter hat gerade gesagt, er schmeißt es weg so.
Ja, ich bringe es in die Apotheke.
Ach so, okay. Also es ist ja was anderes.
Gut, dass du da nachfragst, natürlich. Ja, im Sinne der Nachhaltigkeit, ich bringe es in die Apotheke retour. Das wird dort, wenn ich jetzt sage, Gerd angenommen, dann meine ich das auch so. Also das ist nie ein Problem. Das funktioniert recht super, dafür bin ich immer recht dankbar. Bevor du in deinen Appellmodus kommst, für den Schluss würde ich noch gerne eine Nummer durchgeben, weil wir ja über Medikamente reden und über Dosierungen sprechen, sollten Sie zu Hause mal zu viel einnehmen von einem Medikament. Ja, dann gibt es eine Telefonnummer der Vergiftungszentrale, die wäre 01 406 43 43, rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr. Also sollten Sie Angst haben, sagen Sie dort bitte, was Sie genommen haben, in welcher Dosierung. Dort wird Ihnen weitergeholfen, was Sie zu tun haben.
Genau, Peter. Du hast recht, nicht immer zum Ende hin von unserem Podcast kommen wir so in den Appellmodus. Ich mag das immer ganz gern, nicht, weil ich ganz gern mag, wenn jemand ganz intensiv nachdenkt über etwas. Und wir befragen dann immer so einen Appell. Nicht? Das muss, Frau Magister Wunder, was wirklich Wunderbares sein, um auch den Scherz nur zu bemühen. Also was wäre denn so ein Appell an die Zuhörerinnenschaft aus von Seiten der Apothekerinnen und Apotheker, die vor allem in Krankenanstalten beschäftigt sind?
Also ich würde sogar ganz gern zwei Appelle richten, sehr wenn klar. ich darf. Der eine ist an den Nachwuchs. Ich würde mir wirklich gern an den Nachwuchs wenden, nicht nur an die Apothekerinnen und Apotheker, sondern auch oft an die pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentinnen. Interessieren Sie sich für die Krankenhauspharmazie? Sie finden ein tolles Berufsbild und in unserem Fall, und wahrscheinlich nicht nur in unserem Fall, in einem tollen Team. Und ich glaube, dass es schon lohnt, da hineinzuschauen. Und mein zweiter Appell, den würde ich sehr gern an die Verantwortlichen, an die Entscheidungsträger im Gesundheitswesen richten und an die Politik. Ich halte es für wichtig, dass wir die Expertise der Krankenhausapotheker und der klinischen Pharmazeuten flächendeckend einsetzen. Ich wünsche mir wirklich, dass die klinische Pharmazie nicht mehr in Form von Projekten und irgendwelchen Leuchtturminszenierungen stattfindet, sondern dass einfach jeder Patient die Möglichkeit und das Recht hat, im Krankenhaus in den Genuss dieser Dienstleistung zu kommen. Und persönlich glaube ich tatsächlich, dass wir es in diesem komplexen Medikationsprozess, den wir im Krankenhaus vor uns haben, es uns nicht mehr leisten können, in so einem multidisziplinären Team auf die Expertise eines Krankenhausapothekers zu verzichten.
Vielen herzlichen Dank. Das war wirklich interessant. Liebe Grüße an meine Mutter. Du weißt jetzt Bescheid, man kann nicht jedes Abnehmmittel bedenkenlos kaufen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Ich sage danke. Danke, dass Sie da waren. Fein war es. Viel gelernt heute.
Danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte.